Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Aber das alles von Gott, so heißt es hier. Vielleicht kann man doch über diese Worte hinweglesen. Worte, die man doch nicht stark genug betonen kann. Man kann sie über alles setzen, was Gottes Wort uns über das Evangelium und seine wunderbaren Früchte zu sagen hat. Wir können es auf alles anwenden, was Paulus speziell in den vorhergehenden Kapiteln unseres Briefes geschrieben hat. Wir haben über die Hilfe, die ihm und seinen Mitarbeitern in äußerst schwierigen Situationen widerfahren ist, gesprochen. Über die Zuverlässigkeit der Verheißungen Gottes im Evangelium, über den triumphalen Lauf des Evangeliums trotz der Hindernisse, über die Entstehung von Gemeinden als Brief Christi, über den neuen Gnadenbund im Unterschied zum alten Gesetzesbund, über das Durchhaltevermögen des Apostels und seiner Zuversicht auf seinen Leidenswegen, über seine Sehnsucht nach der himmlischen Heimat und seiner Verantwortung in seinem Dienst und zuletzt über die neue Schöpfung all derer, die in Christus Jesus sind, die mit Gott versöhnt sind. Und nun gibt Paulus für alles Gott die Ehre, indem er sagt, aber das alles von Gott. Von ihm sind alle Dinge, so heißt es in Römer Kapitel 11. Er dringt durch zum Ursprung aller Segnungen, die mit der frohen Botschaft vom Sohn Gottes und seinem Erlösungswerk verbunden sind. Die Erkenntnis Gottes wirft ein helles Licht auf den Charakter seines Heilshandelns. Denken wir zunächst einmal an seine Vollkommenheit. Sie bürgt dafür, dass auch der Heilsplan Gottes vollständig ist, vollkommen. Er hat seinen absoluten Höhepunkt in dem vollkommenen Werk Christi am Kreuz, dem von unserer Seite nichts, aber auch gar nichts hinzuzufügen ist. Es ist vollbracht, sagt der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. In Christus ist alles vollkommen vollbracht, was im Heilsplan Gottes schon vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung dieser Welt beschlossen worden ist. Es ist ein vollständiges Werk Gottes. Nicht 99% sind davon von Gott und 1% von uns, sondern es ist ein ganzes Werk, 100%ig von Gott her geschehen und geplant von Ewigkeit her. Und so schreibt Erich Schnepel, weil Gott diese Versöhnung schuf, ist sie etwas Ganzes. Weil Gott sie schuf, ist sie etwas Ganzes. Ja? Die Betonung liegt auf Gott. Gott hat sie geschaffen. Und darum ist sie etwas Ganzes, weil Gott in sich selbst vollkommen ist, immer ganz ist. Wir sollten nicht versuchen, sie zu verbessern oder zu ergänzen. Das tun wir jedes Mal, wenn wir von unserer Seite durch fromme Gesetze noch Voraussetzungen für die Versöhnung schaffen wollen, während Gott alles getan hat. Bekennen der Sünde, Wiedergutmachen, Gottesdienstordnungen und Gemeindeaufbau, das alles hat an der rechten Stelle seine Bedeutung, aber nichts davon gehört ins Fundament. Die Versöhnung, die Gott durch Christus schuf, ist vollkommen. Sie ist ein volles, freies, ewiges Heil, ein vollkommenes Werk Gottes. Soweit Erich Schnepel. Zur Vollkommenheit Gottes und seinem vollkommenen Erlösungswerk, seiner vollkommenen Versöhnung, die er ganz alleine geschaffen hat. Niemand hat Gott zu diesem Plan geraten und niemandem wusste er sich hierin verpflichtet. Wer ist sein Ratgeber gewesen, so heißt es, Römer 11. Und wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste, dass Gott dazu verpflichtet sei, irgendetwas zu tun zu unserem Wohl und zu unserem ewigen Heil? Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Aus sich selbst heraus, aus völliger Freiheit, beschenkt Gott seine Geschöpfe. Und so heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 1, der jedermann gerne gibt, ohne zu murren und uns irgendwelche Vorhaltungen zu machen. Und wenn wir zum x-ten Mal kommen, mit derselben, mit der gleichen Angelegenheit, er macht uns darin keinen Vorwurf. Und wenn wir noch so sehr versagt haben, er hält uns das nicht vor und sagt, deshalb kann ich die nicht erhören. Ja? Der jedermann gerne gibt, immer, ohne zu murren und uns Vorhaltungen zu machen. Weiterhin ist Gott hinsichtlich seiner Verheißungen in Christus Jesus absolut lauter. Er ist absolut redlich. Das ist ja ein großes Problem gewesen in dem Verhältnis, das Paulus zu den Korinthern gehabt hat, beziehungsweise umgekehrt, was die Korinther hatten zum Apostel Paulus. Sie meinten, wenn Paulus Ja sagt, dann denkt er gleichzeitig Nein. Er meint das gar nicht aufrichtig. Er ist nicht lauter. Paulus ist nicht aufrichtig, nicht redlich. Paulus nimmt dazu Stellung ausführlich in Kapitel 1 dieses Briefes, weil er weiß, was hier auf dem Spiel steht. Hier steht nicht nur die Redlichkeit des Apostels auf dem Spiel, sondern hier geht es um die Redlichkeit, um die Lauterkeit des Evangeliums. Und darum schreibt er in Kapitel 1, Vers 19 und 20, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja und nicht gleichzeitig auch ein Nein. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, das heißt, so sei es oder so ist es, Gott zum Lobe. Das heißt, Gottes Botschaft, Gottes Evangelium, das, was Gott in diesem Evangelium bezeugt und verheißen hat, ist absolut zuverlässig, weil Gott lauter ist, ja. Gott ist aufrichtig. Was er sagt, das meint er auch so. Gott ist treu darin. Er täuscht uns nicht mit leeren Versprechungen. Ich persönlich habe es mir angewöhnt, Gott gegenüber keine Versprechungen zu machen. Ihm nicht zu sagen, ja Herr, falls du, dann werde ich das tun. Ich wäre Gesetzeswesen. Und grundsätzlich, auch unter der Gnade, mache ich Gott keine Versprechungen. Ich las von Pastor Busch, dass er erzählt hat, wie er zum Glauben an Christus gekommen ist. Das war während des Zweiten Weltkrieges, in einer sehr, sehr notvollen Situation, als sein Kamerad zu seiner Linken oder Rechten von ihm gerissen wurde. Er sprach mit dem Herrn, er wollte gerne ihm gehören und dann sagte er zu ihm, du weißt, ich bin ein Sünder, ich kann dir auch für die Zukunft nichts versprechen. weil ich einen schlechten Charakter habe. Wann hast du das zum letzten Mal gesagt und bekannt vor Gott, dass du einen schlechten Charakter hast? Ne? Durchaus von Natur aus einen schlechten Charakter hast. Das bekannte Pastor Busch und sagte nicht, ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen, ne, wenn ich nur dir nachfolgen kann. Das habe ich neulich gelesen in einem Artikel. Und in dem Zusammenhang wurde dieses erschütternde Beispiel von Pastor Paul Schneider im Konzentrationslager genannt. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Ne? So wird gefragt in diesem Artikel. Und dann wird hingewiesen auf Lukas Kapitel 14, wo der Herr Jesus davon spricht, anhand von zwei Beispielen oder Bildern davon spricht, wie wichtig das ist, dass wir die Kosten überschlagen, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen. Was ist das Ergebnis gewesen? War Pastor Busch, der kannte diesen Vers, wahrscheinlich noch nicht. Aber was war das Ergebnis bei ihm? Ja, ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Ich bin bereit, jeden Preis zu zahlen. Auch wenn es mir so ergehen sollte wie dem oder jenem, von dem ich gelesen habe, welche schweren Leidenswege er gegangen ist. Ich bin dazu bereit, weil ich dir nachfolgen möchte. War das Ergebnis, wenn er die Kosten überschlug? Sein Ergebnis lautete, ich bin ein Sünder. Ich kann dir auch für die Zukunft nichts versprechen, weil ich einen schlechten Charakter habe. So sollte es sein, ja, bei uns. Bei Gott ist es ganz, ganz anders. Er steht immer zu dem, was er versprochen hat. Er ist absolut treu, zuverlässig im Blick auf das, was er uns verheißen hat. Gott hatte seinem auserwählten Volk Israel seine Verheißungen gegeben, die er in seiner Treue nicht zurücknahm, obwohl viele in diesem Volk ihm untreu wurden. Paulus spricht von einigen, aber diese einigen waren viele. Dass aber einige nicht treu waren, so schreibt er im Römerbrief. Was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Und an anderer Stelle im Römerbrief, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Trotz des Ungehorsams von Seiten seines Volkes, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gott ist getreu, sein Vaterherz ist voller Redlichkeit. So haben wir gesungen, voller Redlichkeit. Er tut, was er verheißt. Er hält, was er verspricht. Wenn mir sein Wort den Weg zum Leben weist, so gleit und irrt ich nicht. Gott ist kein Mensch, er kann nicht lügen. Sein Wort der Wahrheit kann nicht trügen. Gott ist getreu. Das gehört zum Wesen Gottes. Und weil Gott getreu ist, wissen wir, dass er zu allem steht, was unser Wohl und was unser Heil angeht. Auch ist der Allmacht Gottes keine Grenze gesetzt. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Gott ist in der Lage, das zu tun, was er versprochen hat. Und Abraham glaubte das. Und dadurch gab er Gott die Ehre. Wenn du glaubst, dass Gott nicht nur zu seinem Wort steht, sondern auch in der Lage ist, es in die Praxis umzusetzen, es in Erfüllung gehen zu lassen, dass er die Macht dazu hat. Bei Menschen ist es nicht möglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Dann ehrst du Gott dadurch. Im Namen Jesu ehrst du Gott. Niemand konnte und kann Gott jemals daran hindern, seinen göttlichen Ratschluss durchzuführen. Jesaja 43, ich wirke. Wer kann es wenden? Wer kann es rückgängig machen? Selbst unsere innewohnende sündige Natur vermag nicht, das Werk Gottes an unserer Seele zu verhindern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Der Gott des Himmels, Nehemia Kapitel 2, der Gott des Himmels, er wird es euch gelingen lassen. Wunderbares, herrliches Wort. Das soll einmal genügen. Nur so viel noch. Nach Psalm 36, Vers 10 ist bei Gott die Quelle des Lebens. Das heißt, aus Gott heraus fließt der gesamten Schöpfung alles zu, was zu ihrem Heil dienlich ist. Von Gott kommt nur Gutes. Jakobus 1. Alles, was das Wort Gottes über Gottes Gaben zu sagen hat, entspricht seinem Wesen und Willen. Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen, eine Quelle guter Gaben. Wir sehen an all diesen Aussagen der Heiligen Schrift über das Wesen Gottes, über seinen Charakter, wie wichtig dieses Wort ist, das Paulus hier an den Anfang setzt von Vers 18, aber das alles von Gott. Auch wenn wir es nicht immer buchstäblich so aussprechen, so sollte doch die kostbare Wahrheit dieses Wortes unser Bewusstsein mehr und mehr durchdringen. Gewissheit und große Freude sind die Folge davon. Nicht auszudenken wäre unser ewiges Heil auch nur ein wenig, 1%, ein wenig von uns abhängig. Ich erinnere noch einmal an jenen Bruder, der Probleme hatte mit seiner Heilsgewissheit. Hin und wieder war er schwer angefochten, und zwar aus folgendem Grunde. Er hatte sich während einer Evangelisation, wie man heute zu sagen pflegt, für Jesus entschieden. Er war nach vorne gegangen. Und seine Anfechtung bestand darin, dass er immer wieder mal daran dachte, dass er das im Grunde genommen nicht aus freien Stücken getan hatte, sondern sein Freund, der neben ihm saß, hatte ihn dazu bewegt, doch nach vorne zu gehen, ja, und zu bezeugen, dass auch er sich zu Christus bekehren wollte. Und genau darin lag seine Anfechtung. War seine Bekehrung wirklich echt? Kam sie aus ihm selbst heraus oder war es nur, weil sein Freund ihn dazu motiviert hatte? Darin lag seine Anfechtung. Und ihr Lieben, wenn wir vom freien Willen herkommen, von unserer Entscheidung für Christus, dieses 1%, das wir jetzt tun und leisten müssen, werden wir an dieser Stelle die allergrößten Probleme bekommen, spätestens auf dem Sterbebett. War unsere Entscheidung wirklich durch und durch echt? War sie wirklich durch und durch aufrichtig? War es eine Entscheidung durch und durch aus Liebe zu Gott? Es gibt nicht ein 1% von unserer Seite zu unserem ewigen Heil. Es gibt nur 100%. Und zwar von Seiten Gottes. Und Gott sei Lob und Dank, alles hängt von Gott und nicht von uns ab. Und deshalb bekommt und gebührt Gott auch allen Ruhm, nicht der Mensch. Die größte Ruhmestat, die Gott vollbracht hat und mit der er uns Menschen und der gesamten Schöpfung die größte Wohltat erwiesen hat, ist die Versöhnung mit ihm selbst. Und so lesen wir ja hier in Vers 18 und 19, der uns mit sich selber versöhnt hat, versöhnte die Welt mit sich selber. Es ist klar, dass dieses Wort ein feindseliges Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen voraussetzt. Versöhnung gibt es nur da, wo vorher ein spannungsgeladenes Verhältnis gewesen ist. Feindselig, wie zwischen Gott und dem Menschen, beziehungsweise dem Menschen und Gott. Und manche oder viele vielleicht sogar sind der Ansicht, dass diese Feindschaft beiderseitig ist. Dass also nicht nur der Mensch eine feindselige Haltung Gott gegenüber hat, sondern dass auch Gott eine feindselige Haltung dem Menschen gegenüber hat, solange er noch nicht bekehrt ist. Also dass diese Feindschaft auf beiden Seiten besteht. Nicht nur die Haltung des Menschen zu Gott, sondern auch Gottes Haltung dem Menschen gegenüber muss von daher verändert werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gottes Haltung dem Menschen gegenüber nie von Ewigkeit her, niemals feindselig war. Im Gegenteil, dass sie immer voller Liebe war. So lesen wir ja auch in Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott liebt uns nicht erst, seit Christus für uns gestorben ist, sondern schon immer. Als wir noch unter dem Gesetz Gottes im Beherrschaftsbereich der Sünde gelebt haben und darum unter dem Zorn Gottes, wie es ja im Johannesevangelium heißt, Kapitel 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, im Sinne von Glauben, gehorsam heißt hier Glauben, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. So heißt es. Wo kann Gott Zorn ausüben? Er kann zornig werden. Er kann zürnen. Doch es steht nirgendwo in der Schrift, dass Gott Zorn ist. Das finden wir nirgendwo. Aber was finden wir? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Das ist das Wesen Gottes. Ähnlich spricht Luther vom Gesetz als von dem fremden Werk Gottes. Als Gott das Gesetz gab durch Mose, tat er ein ihm, seinem Wesen, fremdes Werk. Und von seiner Gnade als dem eigentlichen Werk Gottes. Das entspricht seinem Wesen, seine Gnade, seine Liebe, entsprechen seinem innersten Wesen, seine Barmherzigkeit. Gott muss also nicht erst durch Versöhnung in seiner Haltung den Menschen gegenüber verändert werden. Der Mensch muss allerdings in seiner Haltung Gott gegenüber anders werden. Denn er ist von Natur aus, wie wir lesen, Römer Kapitel 5, schwach, das heißt unfähig, das Gott Wohlgefällige zu wollen und zu tun, gottlos. Er ist ein Sünder und damit ein Feind Gottes. All diese Begriffe gebraucht der Apostel Paulus in Römer Kapitel 5. Schwach, gottlos, ein Sünder und damit ein Feind Gottes. Und es bedarf eines Wunderwerkes der Gnade Gottes am Herzen des Menschen, sodass seine Feindschaft Gott gegenüber als Neuschöpfung in Liebe zu Gott verwandelt wird. Er muss mit Gott versöhnt werden. Hier unter uns heute Morgen sitzen lauter Wunderwerke Gottes. Lauter Wunderwerke Gottes. Ihre Feindschaft, die sie von Natur aus haben, Gott gegenüber ist überwunden durch das wunderbare Erlösungswerk Christi. Und das sagt Paulus hier, dass es durch Christus geschehen ist. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, wodurch? Durch Christus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er tat es also in der Person seines lieben Sohnes durch seinen Tod am Kreuz. Durch den Opfertod seines Sohnes, in dem unsere feindselige Haltung Gott gegenüber gerichtet ist und getötet ist, grundsätzlich getötet wurde, wurden wir mit Gott versöhnt. Paulus schreibt hier, es geschah dadurch, dass in Christus Jesus Gott uns unsere Sünde nicht zurechnete, sondern er rechnete sie seinem Sohn zu. Er rechnete sie Christus an, deine und meine Sünde wurde dem Sohn Gottes angerechnet. Und seine Gerechtigkeit, wie wir dann auch lesen in Vers 21, da kommen wir ja noch demnächst hin, seine Gerechtigkeit wurde uns zugerechnet. Das ist dieser wunderbare Tausch, den wir im Evangelium haben. Es gibt übrigens ein schönes Beispiel aus dem Philemonbrief. Hat ja nur ein Kapitel, der Philemonbrief, Vers 18. In diesem Brief geht es darum, Paulus schreibt seinem guten Freund, und er war ein gläubiger Mann, einen Brief. Da ging es um Onesimus, einem Sklaven, der dem Philemon entlaufen war. Und übrigens, mal am Rande vermerkt, Paulus sagt hier nichts über das Sklaventum, dass er dagegen wäre oder so, ja? Ganz interessant, das hat aber auch seinen Grund. Nicht, dass Paulus ein Freund der Sklaverei gewesen wäre, aber dem Apostel Paulus ging es um das Zentrum des Evangeliums, dass Menschen mit Gott in Ordnung kamen. Und waren sie noch Sklaven, dann konnten sie auch als Sklaven ein Leben führen der Freiheit zur Verherrlichung Gottes. Darum ging es in der Hauptsache dem Apostel Paulus. Also dieser Onesimus war dem Philemon, seinem Herrn, entlaufen und war durch Paulus in der Fremde, durch Paulus zum Glauben an Christus gekommen. Nun schickt Paulus diesen Onesimus wieder zurück zu Philemon, seinem Herrn. Und dann schreibt er ihm, wenn dieser Onesimus dir etwas schuldig ist, dann rechne es mir an. Und das ist ein schönes Beispiel für das, was Gott getan hat in Christus Jesus. Unsere Schuld, all das, was wir ihm schuldig sind, hat Gott seinem lieben Sohn angerechnet. Wenn es nun hier heißt, dass Gott die Welt mit sich selber versöhnt hat, dann stellt sich uns die Frage nach dem Umfang des Versöhnungswerkes Christi. Ob es nur den Auserwählten gilt oder allen Menschen. Wir wollen darauf jetzt nicht näher eingehen, auf dieses Thema. Ich möchte nur folgenden Hinweis für die Beantwortung dieser Frage geben, nämlich, dass beide Aspekte in dem einen großen Opfer Jesu enthalten sind. Sowohl, dass Christus für alle Menschen sein Blut gegeben hat, als auch, dass er es ausschließlich für seine Auserwählten getan hat. Beide Aspekte liegen in dem einen Opfer Jesu. Diese Spannung gilt es einfach auszuhalten. Aber näher wollen wir jetzt auf dieses Thema nicht eingehen. Diese Botschaft von der Versöhnung durch unseren Herrn Jesus Christus, sie gilt ja dir und mir ganz persönlich, war dem Apostel und seinen Mitarbeitern von Gott anvertraut worden. Und im Grunde war sie der ganzen Gemeinde anvertraut worden. Nicht nur dem Apostel, nicht nur seinen Mitarbeitern, sondern jedem Einzelnen in der Gemeinde zu Korinth und überall, wo sich Gemeinde Jesu befand. Und auch uns, jedem Einzelnen von uns, ist diese herrliche Botschaft anvertraut. Und nur so kann dieses Wort von seinen Hörern im Glauben empfangen werden. Wie sollen sie zum Glauben kommen, schreibt Paulus, wenn sie diese Botschaft nicht hören, wenn es ihnen nicht gesagt wird? So dass es bei ihnen ganz persönlich, wir können sagen subjektiv, dieses objektive Heil, was schon geschehen ist grundsätzlich am Kreuz und in der Auferstehung, dass es auch subjektiv für uns erfahrbar wird. Dazu muss es verkündigt werden. Wir haben es irgendwann einmal in der Vergangenheit gehört oder gelesen. In irgendeiner Weise sind wir mit dieser Botschaft konfrontiert worden und dadurch sind wir zum lebendigen Glauben an Christus gekommen. Haben diese Botschaft der Versöhnung ganz persönlich für uns empfangen. Subjektiv also wurde sie erfahrbar gemacht durch den Glauben. Wir kommen zum Schluss. Sowohl das objektive Heil, also das, was bereits geschehen ist, völlig unabhängig davon, ob es ein Mensch glaubt oder nicht, Dieses Heil ist geschehen am Kreuz auf Golgatha vor ungefähr 2000 Jahren. Auch seine Auferstehung, seine Erhöhung, seine Verherrlichung, all das sind objektive Heilstatsachen. Sowohl diese Seite der Versöhnung als auch die persönliche, subjektive Annahme durch den Glauben, Annahme dieses Heils aufgrund dessen, was bezeugt wird im Wort Gottes, durch den Glauben, sind einzig und allein, und kommen wir wieder zum Anfang zurück, allein das Werk Gottes, aber das alles von Gott, ganz allein von ihm. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt oder besser den Dienst gegeben hat, der die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So war es auch aufgerichtet worden unter den Korinthern, ne? Das Wort von der Versöhnung in Christus Jesus. Und auch bei uns wird dieses Heil verkündigt. Diese Versöhnung aufgrund dessen, was Christus zur Ehre und Verherrlichung Gottes für uns getan hat. Wir haben nun Frieden mit Gott erleben. Das ist das Größte, was uns passieren konnte. Das Allerwichtigste und Allergrößte. Und wenn wir einmal hier die Augen schließen werden oder kurz davor sind, dann zählt nichts anderes, als dass wir Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diesen Frieden haben wir. Heute trachtet man nach Frieden unter den Völkern. Wir wollen das nicht geringschätzen, obwohl das alles unter einem ganz anderen Vorzeichen läuft. Ne? Der Mensch will hier etwas machen. Frieden unter den Völkern. Wir freuen uns ja auch darüber, dass wir hier keinen Bürgerkrieg haben zurzeit. Ne? Aber darum geht es nicht in erster Linie. Man spricht auch heute tatsächlich, ich habe das zum ersten Mal neulich gehört, vom Frieden mit der Natur. Wir brauchen Frieden mit der Natur. Das heißt, wir brauchen nicht Frieden mit dem Schöpfer, der das alles wunderbar und herrlich geschaffen hat, was wir mit der Zeit durch den Sündenfall und durch persönliche Sünden verdorben haben. Und durch globale Sünden verdorben haben. Mit diesem Schöpfer brauchen wir keinen Frieden. Nein, mit der Natur. Wir haben Frieden mit Gott. Darum geht es. Und mit dem Schöpfer, der alles so wunderbar gemacht hat. Trotz all dessen, was wir verkehrt gemacht haben. Wir haben Frieden mit ihm. Als mit Gott Versöhnte dürfen wir aufgrund der Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu als Friedenskinder unseren Weg durch diese friedlose Welt gehen. Welch ein Geschenk der Gnade Gottes in Christus. Ihr Lieben, was sind wir doch für reiche Leute. Ne? Nicht alle haben dasselbe im Portemonnaie, die wir hier sitzen. Ne? Die einen haben etwas mehr. Oder vielleicht auch viel mehr als die anderen. Aber das ist zweitrangig. Wir sind reiche Leute. Alle, durchweg reiche Leute durch den Glauben an Christus. Weil wir mit Gott versöhnt sind. Weil wir in Ordnung sind mit Gott. Weil wir Frieden haben mit Gott. Und so als Friedenskinder durch diese Welt gehen dürfen. Sollten wir nicht immer wieder überfließen an Dankbarkeit und Freude durch unseren Herrn Jesus Christus zur Verherrlichung unseres himmlischen Vaters. Was sagen wir da drauf? Amen. So ist es. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, du hast selbst längst dieses Amen gesprochen, in deinem geliebten Sohn, zu all dem, was du vor Grundlegung der Welt geplant hast, an Heil, zur Verherrlichung deines Namens und zu unserem Wohl. Welch ein herrlicher Gott bist du doch! Und wie wunderbar ist das Heilswerk in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Und wie großartig ist es, dass der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, uns das alles anhand deines Wortes offenbar gemacht hat und mehr und immer klarer und tiefer offenbar macht. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen.